namo bhagavate. Vasudevaya. Om namo bhagavate. Om namo bhagavate Vasudevaya.
Om namo bhagavate Vasudevaya.
Om namo bhagavate Vasudevaya.
Om namo bhagavate Vasudevaya.
Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Nitinamine. Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paskatyade Satarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Yadveta Gadadhara Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare.
Hare Krishna, ich möchte heute sehr gerne über zwei Dinge sprechen. Ich möchte sehr gerne über das Leben von Shraddha oder das Leben von unserem Glauben sprechen. Wir alle haben oft gehört, dass ein toter Körper ohne eine Seele im Grunde genommen nicht lebensfähig ist und auch nicht liebenswürdig ist. Erst dann, wenn die spirituelle Seele, das Lebensprinzip in dem Körper gegenwärtig ist, kann Leben stattfinden. Und Prabhupada hat oft darüber gesprochen, wie wenn die Seele den Körper verlässt, dann ist der Mensch, den wir vorher so sehr geschätzt haben, den wir so sehr geliebt haben, gegangen. Und seinen Körper schaffen wir bald weg. Wir fühlen uns unheimlich in seiner Gegenwart. Wir tun den Körper verbrennen und dann unter die Erde oder die Asche in den Ganges streuen. Nun, unser Shraddha, unsere feste innere Überzeugung, unser Glaube, er braucht auch eine Seele, um zu leben. Die Seele für das Shraddha oder für den Shraddha ist der Enthusiasmus oder Utsahan. Ohne Utsahan, ohne Enthusiasmus kann der Glaube eines Menschen sehr schnell tot werden oder sagen wir mal nur eine Formalität sein, eine sagen wir mal etwas Mechanisches, etwas was nur so auf dem Papier existiert. Genau, wir können ja ein bisschen. Ist gut. Ja. Und vielleicht würdest du die andere Tür auch zu machen? Die da draußen zu dem anderen Zimmer, oder?
Macht ihr die Tür dazu?
Ja. Ist für dich alles okay, Shivatma, oder?
Ja.
Hier ist das ja noch leicht für Ruhe zu sorgen, aber wenn man in Dubai ist, da hat man dann ein Publikum von 700 Indern und von denen hat die Hälfte Kinder, die außerhalb der Lecture-Halle ist und rein wollen. Und da ist es sehr schwierig für Ruhe zu sorgen, aber hier in Hannover ist das machbar. So, ich möchte euch jetzt. Genau. Ja, ja. Keiner einschlägt. Dankeschön. Dankeschön. So, jetzt müssen wir noch unsere Kinder sehen. Sprecht ihr Deutsch?
Ja.
Ja. Jetzt habt ihr die große Chance, ruhig zu sein. Am besten, man setzt sich gut hin und dann jetzt einfach yogimäßige Konzentration. Ja? Ihr schafft das. Ihr schafft das. Ich schaue euch manchmal an und dann wisst ihr. Ja. Ich möchte nochmal, weil ich mir vorstellen kann, dass einige von euch noch nicht ganz beim Thema waren, darüber, ich möchte nochmal zusammenfassen, was ich bisher vermitteln wollte. Es ist so, dass genauso wie ein physischer Körper eine Seele braucht, um zu leben, braucht auch das, woran man glaubt, das, wovon man überzeugt ist, eine Seele, um davon zu leben. Und diese Seele für den inneren Glauben heißt Enthusiasmus. Wenn irgendjemand von uns hier, sagen wir mal Gorahari, der Sweet Gorahari, wenn die Seele ihn verlassen würde, würden wir sofort mit dem gleichen Gorahari, den wir so bewundert haben, der so schön singen kann, der so schön Prasadam isst und Prasadam zubereitet, ne? Wir würden sofort denken, Mensch, jetzt müssen wir irgendwas mit dem machen. Wir würden gleich beim Krankenhaus anrufen und wir würden sagen, schafft ihn, macht irgendwas, schafft ihn vor, bat ihn auf und verbrennt seine sterblichen Überbleibsel. Weil, wenn der Körper ohne Seele ist, verliert er seine Anziehung, verliert er seine Bedeutung. So ist es auch mit dem Shraddha, mit dem Glauben. Wenn der Shraddha oder diese innere Überzeugung, die wir tragen, nicht mehr Enthusiasmus hat, Enthusiasmus Uzaha, dann wird er etwas, was nicht mehr überlebensfähig ist. Dann wird er etwas, ja, nimmt er vielleicht Züge an wie Fanatismus oder er nimmt Züge an von, sagen wir mal, Unmenschlichkeit, ein Mensch, der einen spirituellen Glauben hat, aber nicht mehr enthusiastisch dafür ist, sieht sehr oft auf andere herunter und denkt, ach, die sind jetzt nicht so gut wie ich. Ne? Erst Shraddha braucht also Enthusiasmus, braucht also Glaube, er braucht also die Begeisterung, um wirklich etwas Spirituelles zu sein. Ohne diese Begeisterung, die durch eine praktische Erfahrung kommt im Leben, kann der Glaube und die Überzeugung abstoßend sein. Und wir haben heute darüber gesprochen, wie ein Mensch angesichts des Todes immer wieder Verdrängungsmechanismen entwickelt. Weil der Tod etwas ist, was so unglaublich, sagen wir mal, den allen menschlichen Bemühungen, glücklich zu werden, entgegengeht, Deswegen muss der Mensch sich irgendwie, sagen wir, muss der Mensch irgendwie den Tod vergessen können. In unserer modernen Zivilisation ist man sehr, sehr bemüht, den Tod zu vergessen, indem man die Toten einfach sofort wegschafft, nicht? Und in wunderschöne Beerdigungswagen hineintut. In Amerika werden Tote, bevor sie unter die Erde kommen, noch einmal geschminkt. Der Rigor Mortis wird irgendwie ihnen vertrieben aus den Augen. Und sie sehen schöner aus als im Leben, wenn sie so hergemacht sind. Schöner, wesentlich schöner. Ne? Weil der Mensch kann eigentlich nicht mit dem Thema Tod leben, so wie er sich vorstellt. Ich muss irgendwann hier sterben, wird alles, was er tut, alles, was er im Augenblick auf sich nimmt, hinfällig. Es wird, er kann nicht weiter so machen. Ein Weg, den Tod, sagen wir mal, ein Weg des Menschen, sich vor dem Tode zu beschützen, ist, dass er eine Kultur um sich aufbaut, die ihm irgendwie das Gefühl von Sinn gibt. Oder ein anderer Weg, den der Mensch tut, eingeht, um den Tod zu verdrängen, ist, dass er sich mit Freunden umgibt, die ihn bewundern. Ein anderer Weg für den Mensch, sich, sagen wir mal, den Tod zu verdrängen, ist noch was anderes. Er versucht sich einzureden, dass das, was ich tue, sinnvoll ist. Nichts, was wir tun, ist im Angesicht des Todes, oder nicht viel von dem, was wir tun, ist im Angesicht des Todes sinnvoll. Es ist einfach nur eine unnötige Zeitvergeudung, die vielleicht manchmal ein bisschen Geld einbringt. Ne? So, der Mensch entwickelt auch Religionen, um sich irgendwie, um irgendwie seinem nutzlosen oder sinnlosen Dasein einen Sinn zu geben. Oh ja, ich verehre ja einen Gott. Das ist sehr oft eine Einbildung, was er da tut. So sucht der Mensch den Tod zu verdrängen, indem er sich in kulturelle Konstrukte hineinbegibt, die, in denen er beschäftigt wird und die ihm Sinn geben. Nur eine liebende Beziehung zu Krishna, das ist das Einzige, was man dem Tod gegenüberstellen kann. Alles andere hält nicht vor dem Tode statt. Nur ein Mensch, der Liebe zu Krishna, begeisterte Liebe zu Krishna in seinem Herzen trägt, oh Krishna, der gibt seinem Sinn ein Dasein. Ohne Liebe zu Krishna im Herzen ist das materielle Dasein sinnlos. Und der Tod respektiert nichts von unseren Verdrängungskonstrukten. Der Tod respektiert nur einen Menschen, der Liebe zu Krishna hat. Wisst ihr das? Yamaraj, der Gott des Todes, hat seinen Dienern gesagt, bringt alle zu mir, außer die Diener Haris, diejenigen, die die heiligen Namen Krishnas singen. Ne? Die, lass die. Die brauchen nicht zu mir gebracht werden. Hare Krishna. Kommt da noch ein Halbgott, den du anschaust? Ein bisschen kalt?
Nein.
Gut. Als Krishna auf dem Planeten erschien, gab es zwei Devotees, die ihn nicht besuchen konnten. Es war König Bahulashwar, der in der Stadt Mithila lebte, im Königreich Vaidehi. König Bahulashwar konnte nicht nach Dwaraka reisen, weil er bei sich zu Hause Krishna in Form eines Detis verehrte, so wie Sönke, Lebst du noch? Setz dich zu uns. Setz dich zu uns. König Bahulashwa war nicht in der Lage, seinen Palast und sein Königreich zu verlassen, um Krishna zu besuchen, weil er Krishna in Form von Detis verehrte. Es gibt unterschiedliche Standards der Verehrung. Und bei dem höchsten Standard der Verehrung kann der Gottgeweihte, der Krishna verehrt in seinem Heimtempel, nicht eine Opferung auslassen. Der muss jede Opferung kochen und sie da bringen. Ich glaube, Goranataraj hat einen anderen Standard hier, dass man kann zum Beispiel Krishna verehren und denn wenn man auf Reisen geht, sagen wir mal für eine Woche oder zwei oder auch ein halbes Jahr, also je nach, man kann das unbegrenzt ausdehnen, dann tut man ein bisschen Nüsse dahinstellen, ne? Dass Krishna einen kleinen Nussimbiss hat. Ne? So, Bahulashwa jedoch war nicht in der Lage, sein Königreich zu verlassen, um Krishna in Dwaraka zu besuchen, weil er eben diesen ganz hohen Standard der Verehrung hatte. Und genauso ging es einem anderen Devotee, während Krishna erschienen war, konnten diese beiden Devotees ihn nicht in Dwaraka besuchen. Das war Shrutadev. Shrutadev war ein einfacher und armer Brahmana. So ungefähr stelle ich ihn mir vor wie Paramshreya. Nicht? Aber mit einem hohen Standard. Nicht? Und auch Shrutadev konnte Krishna nicht besuchen, weil er Krishna in Form einer Altargestalt verehrte und umsorgte und so konnte er die Reise nach Dwaraka nicht antreten. Stell dich das mal vor, Krishna ist erschienen auf dem Planeten Erde. Da ist doch die natürliche Neigung eines jeden Devotees, zu Krishna hinzureisen. Stellt euch mal vor, wir würden jetzt hören, ja, Krishna ist in Vrindavan erschienen, kommt, Leute, wir können ihn sehen. Da würden wahrscheinlich alle von uns anfangen, wie die Idioten zu sparen, Paramshreya und Shivatma würden eine Bank überfallen, kann ich mir vorstellen, wohlhabend zu werden und dann nach Vrindavan reisen. Nicht? Kein Problem. Nicht? Geht mal raus, ihr braucht ja nicht alles rauszugeben. 150 Euros fehlen mir noch, die reichen schon. Nicht? Sind ja Brahmane, die beiden. Es heißt, als Krishna in diesem Planeten, auf Planeten Erde erschien, sind selbst Halbgötter von anderen Regionen im Universum, höheren Planeten, erschienen, um Krishna in Dwaraka zu besuchen. Es gibt eine solche Beschreibung im Chaitanya Charitamrita. Da wird beschrieben, wie Brahma aus unserem Universum nach Dwaraka ging, um Krishna zu besuchen. Und als er in Krishnas, also empfangen wurde, in einem von Krishnas Palästen, da sagte der Türwächter zu ihm, welcher Brahma bist du? Da sagte Brahma, ja, der Weltschöpfer Brahma, wer sonst? Das war also nicht so wie bei uns in Deutschland, da heißen viele Leute Müller. Da muss man schon mal nachfragen, welcher Müller bist du? So hatte auch der Türwächter gefragt. Welcher Brahma bist du? Als würde es viele Brahmas geben. Aber es gibt ja nur einen Brahma, dachte sich Brahma. So. Krishna hörte davon, dass Brahma dachte, es gebe nur einen Brahma. Und so hat er dem Brahma gezeigt, dass er höchst unbedeutend ist, indem er ihm zeigte, dass viele Brahmas Weltenschöpfer gekommen waren, die ganz andere Welten geschöpft hatten als dieses Universums. Mit vielen Köpfen, nicht nur vier, sondern 16. Manche davon hatten 16 Millionen Köpfe. Hare Krishna. Auf diese Weise zeigte Krishna dem Brahma, dass er besucht wurde von ganz, ganz vielen Brahmas aus ganz vielen Teilen des Universums, aus ganz vielen Universen, nicht nur diesem Universum. So, Krishna wurde also, als er auf diesem Planeten erschien, wirklich besucht, häufig besucht von vielen Lebewesen, nicht nur Lebewesen aus dem Erdplaneten, sondern aus ganz verschiedenen Teilen des Universums. Nur Bahulashva und Shrutadev konnten ihn nicht besuchen, weil sie Krishna auf den Altar hielten. Trotzdem hatten sie die große Sehnsucht, dass Krishna ihnen eine persönliche Audienz gewährte. Beide lebten sie in Mithila. Beide wussten sie voneinander, aber beide hatten sich bis zu dem Zeitpunkt nur einmal kurz getroffen, als Shrutadev bei einer königlichen Audienz dabei war. So, Krishna hatte ziemlich am Ende seines Aufenthalts auf der Erde daran gedacht, wie er die Devotis, die ihn nicht gesehen hatten, besuchen könne. Und so machte er sich eines Tages auf. Er verließ Dwaraka, um nach Mithila zu reisen, damit er Bahulashva und König Shrutadev eine Audienz gab. Krishna wurde begleitet von vielen Weisen, wie zum Beispiel auch Shukadev, der darüber im Bhagavatam spricht, was geschah bei diesem Besuch von Krishna. Krishna hatte diese Weisen alle in seine Kutsche eingeladen und sie reisten nach Mithila. Auf dem Wege besuchten sie unterschiedliche Städte und segneten all die Bewohner dieser Städte mit den Darshans, mit Krishnas Darshan. Nun, als Krishna nach Mithila kam, dieser Stadt, wo seine beiden Devotis wohnten, machte er etwas, was nur Krishna machen kann. Krishna erweiterte sich in zwei Krishnas. Krishna erweiterte auch die Kutsche, duplizierte die Kutsche, sodass eine zweite Kutsche da war. Und Krishna erweiterte auch die Weisen, sodass auch die Weisen in einer doppelten Ausführung sozusagen, wenn man das so sagen, war da waren. Und so kam es, dass am Eingang von Mithila die eine Kutsche von Krishna zu zwei Kutschen wurde. Die erste Kutsche bog in den königlichen Highway ein und ging zum Palast von Bahulashva. Und die zweite Kutsche fuhr, ich stelle mir das mal so vor, rechts runter in die ärmeren Bereiche, wo der Brahmana Shrutadev lebte. So, als Bahulashva hörte, dass Krishna auf dem Wege zu seinem Palast war, in der Begleitung von ganz vielen Rishis und Weisen, war er außer sich vor Glück. Er mobilisierte seinen ganzen Hofstaat und empfing Krishna bei sich vor den Palasttoren, brachte ihn dann in die königliche Versammlungshalle und bat Krishna, auf den Thron Platz zu nehmen. In den alten Königshäusern war es so, dass es eine Versammlungshalle gab, wo der repräsentative Thron des Königreiches stand. Auf diesem Thron durfte nur der König sitzen. Tag und Nacht waren Wächter um den Königsthron postiert, dass da nicht einmal ein Moskito sich niederließ, weil das war der Thron für den König. Bahulashva nahm sofort Krishna und setzte ihn auf oder geleitete ihn zu diesem Königsthron. Dann kam er mit seiner Familie, wusch die Lotusfüße des Herrn und machte seine Ehrerbietung. Bahulashva, der König, war so durcheinander vor Freude, dass er sich immer wieder hinwarf und immer wieder aufstand und sich gar nicht mehr einholen konnte. Das Einzige, was er raus brachte, war: Krishna, bitte bleibe einige Tage. So als Shrutadev, der arme Brahmana, hörte, dass Krishna an seiner Tür war, war unglaublich voller Freude. Er hatte jedoch nichts, mit dem er Krishna empfangen konnte, weil er nicht so reich war wie der König Bahulashwar in seinem Palast. Und so fing Shrutadev an, einfach zur Freude Krishnas zu tanzen. Das ist immer richtig, Sönke, für Krishnas Freude zu tanzen. Und er tanzte und sang die heiligen Namen des Herrn, und dabei wehten seine Gewänder in der Brise, die da war. Dann wollte er Krishna irgendetwas zum Sitzen anbieten, aber er hatte nur eine einfache Strohmatte, die ziemlich durchgesessen war. Nicht? Und so nahm er dann diese Strohmatte, lief dann schnell zu seinen Nachbarn hin und ließ sich Strohmatten aus für die verschiedenen Rishis, die Heiligen, die mit Krishna zusammengekommen waren. Er war so arm, er hatte nicht mal mehrere Strohmatten. Dann hieß dann also all die Rishis da Platz haben, und er brachte Krishna ganz einfache Gerichte da, die er dann kochte. Aber Krishna machte überhaupt keinen Unterschied zwischen dem königlichen Empfang, den ihn Bahulashwar bereitete, und dem einfachen liebevollen Kirtan von Shrutadev, der damit mit wehenden Gewändern in der Abendbrise tanzte zur Freude von Krishna. Krishna macht keinen Unterschied. Krishna ist nur eins wichtig. Krishna ist die Devotion, die Hingabe seiner Devotees wichtig. Daran ist er interessiert. Das bringt uns zum Ausgangspunkt unserer heutigen Abendvorlesung. Ich sprach heute darüber, dass Shraddha, der Glaube, eine Seele braucht. Genauso wie die Glocke. Die Glocke ist nur dann eine Glocke, wenn sie einen Klang macht. Das ist eine norddeutsche Glocke. Eine schwedische. Da kann man eine Bierflasche mit öffnen. Das ist ja überhaupt nicht. Das ist die Seele der Glocke. Dieses Geräusch. Erst dann wird die Glocke zu einer richtigen Glocke. Und jetzt habe ich sogar meinen jüngsten Zuhörer, das kleine Kind, ist aufmerksam. Ja. Karatats oder Zimbeln auch werden erst durch die Seele den Klang zu etwas, was uns mit Interesse erfüllt. Ein Gericht wird erst dann interessant, wenn Salz drin ist und die feinen Nuancen des Gerichtes voll zum Ausdruck bringen. Und so wird auch unser Glauben, das heißt unsere Überzeugung, erst dann lebendig, wenn da Enthusiasmus ist, Begeisterung. Nicht? Das ist sehr wichtig. Und das ist, was Krishna sehen will. Krishna möchte nicht einen Proformer Hare Krishna sehen, der sagt, ich bin ISKCON-Mitglied. Krishna ist es egal, wenn er Christ sagt, ich bin Christ. Krishna ist der Glaube, das heißt die Struktur, die ein Mensch ja nur selbstsüchtig macht, damit er angesichts des Todes irgendwas, eine sinnvolle Antwort hat auf sein Dasein. Krishna ist diese selbstsüchtige Konstrukte gleichgültig. Er sucht nach dem Leben, nach der Begeisterung in der Ausübung unserer Spiritualität. Und das war bei Bahulashwar da, dem reichen König von Videha, und bei Shrutadev, dem armen Brahmana mit der durchsessenen Strohmatte. War da, und das ist das, was Krishna zufriedenstellt. Also ich möchte euch alle inspirieren, zu sehen, wie ihr diesen Spirit in euer Krishna-Bewusstsein zurückbringt oder vielleicht war er noch nie da, also hinbringt, oder vielleicht ist er da, dann möchte ich euch bitten, euch zu überlegen, wie ihr diesen Spirit der Begeisterung am Leben erhält, in dieser manchmal nicht so begeisterungswürdigen Welt. Hare Krishna, da muss man manchmal ein bisschen sich die Mütze tiefer ins Gesicht ziehen, nicht? In den Heiligen Schriften wird immer wieder gesagt, dass die intensive Begeisterung im spirituellen Leben kommen kann, wenn man Gemeinschaft pflegt mit Devotees des Herrn, die diese Begeisterung haben. Deswegen ist diese Bhakti-Sangha-Treffen, wie sie hier in der Wohnung von Sri Shigonitai stattfinden, von großer Wichtigkeit für unser spirituelles Leben. Sie ist von großer Wichtigkeit für unser spirituelles Überleben. Nicht? Auch bei Paramshreya und Shivatma in Nienburg finden diese Treffen statt. Es ist sehr wichtig, dass wir zusammenkommen und dann in der Gemeinschaft mit Devotees die heiligen Namen des Herrn chanten mit großer Begeisterung und uns entführen lassen auf die transzendentale Ebene des Krishna-Bewusstseins. Das brauchen wir. Ich muss mich immer erinnern, wie Prabhupada einmal davon sprach, wie ein Devoti mit der transzendentalen Ebene des Krishna-Bewusstseins verbunden sein kann, auch in dieser materiellen Welt. Prabhupada gab das Beispiel eines Tauchers. Nicht? Die Taucher der alten Zeit hatten diese großen Taucherhauben mit diesen riesen Taucherfenstern. Ich glaube, in Indien gibt es diese Taucher nicht, oder? Die wurden dann unter Wasser gelassen und sind dann unter Wasser sie gegangen und haben die Schiffe repariert. Nicht so. Diese Taucher waren in der Lage, unter dem Wasser zu arbeiten, weil sie so einen dicken Schnorchel hatten, der sie mit dem über der Wasseroberfläche, der Luft über der Wasseroberfläche verbunden haben. So muss auch ein Devoti letztendlich immer in der höheren Verbindung sein. In der höheren Verbindung mit dem, dass er nicht die Übersicht verliert in diesem Dasein, in diesem materiellen Dasein. Diese höhere Verbindung ist ganz, ganz wichtig für unsere spirituelle Gesundung, für unser spirituelles Überleben, für unseren Enthusiasmus. Ganz, ganz wichtig. Wir waren, Gora, Hari und ich, wir waren vor ein paar Tagen noch in Indien, deswegen bin ich noch nicht ganz und gar hier. Und zwar waren wir in Vrindavan, wo wir zwei Retreats gemacht haben, ein Japa-Retreat und ein Govardhan-Retreat. Und wir wollen euch gerne die Dias zeigen von unserer Pilgerreise nach Vrindavan. Das ist auch für euch Kinder. Bleibt noch ruhig einen Augenblick hier.
Habt ihr auch Bilder
mit? Yes, die zeigen wir jetzt, die Dias. Und die werden wir... Und ich denke, dass ihr dann durch diese Bilder oder durch die Hilfe dieser Bilder vielleicht einen kleinen Kontakt bekommen könnt mit dem Heiligen Darm. Ein Kontakt, der euch vielleicht auch so inspirieren kann, wie er uns inspirierend hat. Man sagt, im Vrindavan-Darm ist nichts gewöhnlich, nicht einmal der Staub. Denn der Staub ist von Krishnas Lotusfüßen berührt worden. So, ich glaube, wir machen eine ganz kleine Pause, um das aufzubauen. Shri Vrindavan Dhamaki Jai.